Ja, halli, hallo und Hallöchen im Jahr 2026 bei Behind the Story. Ich freue mich, dass du da draußen wieder dabei bist und auch im neuen Jahr die Folgen von Behind the Story hörst. Wie immer geht's hier darum, eine Heldenreise zu beleuchten und dir vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben, wie du mit Entscheidungen in deinem Leben umgehen könntest. Es geht um Wendepunkte, es geht um Krisen, es geht um Highlights, Downlights und alles, was unser Leben so spannend macht. Mein heutiger Gast ist Gesina Kunkel. Sie bewegt sich in einem Feld, das lange als technisch abstrakt und schwer greifbar galt. Off-Page-SEO, Link-Building und ich glaube generell auch digitale Sichtbarkeit. Ihr Weg begann nicht im klassischen Marketing, sondern im Journalismus. Nach dem Studium der Medienwissenschaften arbeitete sie in Redaktionen und entwickelte früh ein Gespür dafür, wie Inhalte wirken, wie Relevanz entsteht und warum Vertrauen die Grundlage für Öffentlichkeit ist. Der Schritt ins Online-Marketing war deshalb auch kein Bruch für sie, sondern eine bewusste Weiterentwicklung. Bei Impuls Q, ihrer Agentur, in der sie arbeitet, entwickelt sie sich von der operativen Arbeit im Off-Page-Bereich hin zum strategischen und unternehmerischen Verantwortungsbereich. Und heute ist sie Managing Director der Impuls Q GmbH. Für diesen Podcast wurde sie mir empfohlen, nämlich von dem lieben und Grüße gehen an den raus, Martin Brosi. Keine Ahnung, wo er sich gerade rumtreibt. Ich hoffe, an einem Safe Place. Der gesagt hat, auf die Frage, wen müsstest ich denn einladen? Wir hatten eine spannende Vita, gesagt, sofort, wie aus der Pistole geschossen, Gesina Kunkel. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist. Ja, und ich würde euch auch nicht länger auf die Folter spannen, liebe Gesina. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, Gesina Kunkel.
Hallo, lieber Wolfgang. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, Teil deines Podcasts zu sein. Und ja, bin ganz gerührt und auch über die Worte, die du gesagt hast. Und ja, freue mich heute auf das Gespräch und wo uns die Reise heute hinführen wird.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich habe direkt eine Frage auf das, was du gesagt hast. Und du hast ja wie alle meine Gäste aus dem Briefing schon erfahren und aus unserer Vorabstimmung, ich lasse mich gerne im Gespräch treiben. Deswegen würde ich gerne direkt mal mit einer Frage losstarten, die gar nicht im Briefing steht. Aber ich habe gesehen und ich nehme dir auch ab, dass du wirklich tatsächlich jetzt ganz gerührt bist und dass dir das sozusagen gefällt, jetzt auch im Podcast Gast zu sein. Und die Frage, ich nehme dich wahr und ich habe dich zum ersten Mal gesehen, am Müggelsee, glaube ich, im Rahmen der Campix, irgendwann nachts am Lagerfeuer mit Martin und ganz vielen anderen Kollegen aus dem SEO-Bereich und aus dem Online-Marketing-Bereich. Ich habe dich immer wahrgenommen als eine sehr starke, sehr selbstbewusste, sehr linear erfolgsorientierte Person. Ich versuche gerade nette Worte zu finden für das, was ich ausdrücken möchte und merke aber trotzdem, dass sozusagen das ganz normale Lob, was ich dir gegeben habe, was für mich einfach nur eine Reflexion dessen war, die ja schon sehr gut tut. Und meine Frage ist, gerade als Frau in einer Managing-Position, bekommt man wenig Lob?
Also ich würde mal sagen, also in meiner Position, wo ich mich befinde, bekomme ich eigentlich überhaupt kein Lob. Aber also ich erwarte das auch nicht, ne? Also weil ich bin in der Position, in der ich bin und ich mache da einfach meine Dinge, meine Sachen, die ich dann zu tun habe und vergebe das Lob an das Team und aber Lob an mich. Nee, also das nicht. Und wenn es dann mal doch so sein sollte, bin ich da. Ist mir das tatsächlich auch ein bisschen unangenehm. Und aber ich vergebe lieber Lob, als dass ich welches bekomme. Ja.
Okay, spannend, weil ich finde, also ich versuche mich auch selbst zu konditionieren, dass wenn jemand sagt, heute siehst du aber gut aus, ja. Und ich meine, ich bin ja 60, knapp 60 und ein Mann und so weiter und so fort. Aber dann sage ich, ja, stimmt, heute sehe ich eigentlich gut aus, ne? Also ich versuche das und Lob auch mal anzunehmen. Ich glaube, es ist auch eine gute Qualität. Aber das nur off topic. Meine zweite Frage stand auch nicht im Briefing, aber es geht dann nicht so weiter, keine Angst. Ich habe mir überlegt, du heißt Gesina. Also zumindest habe ich diese Aussprache übernommen von Martin, der immer gesagt hat, da ist die Gesina und so weiter. Jetzt lese ich ja deinen Namen, Gesina Kunkel. Das ist für mich vorne wahnsinnig Parlare am Italiano und gutes Essen und Sonne und dann Lago Maggiore und ich weiß gar nicht, was ich alles mit Cesina verbinde. Und Kunkel hört sich irgendwie an wie vor, keine Ahnung, Plattenbau Leipzig oder so, ne? Ohne jetzt despektierlich zu sein. Also da ist eine italienische Namenskomponente und eine deutsche. Magst du mal erklären, wie das kam? Und meine Liebe, bevor du da reingehst, fangen wir ja immer so mit der Heldenreise an in der Jugend. Deswegen vielleicht kommst du mal direkt auf diese Situation. Wie kamst du zu dem Namen und wo bist du aufgewachsen?
Okay, dann erkläre ich erstmal die Herkunft meines Namens oder wieso ich eigentlich so heiße. Also natürlich sind da meine Eltern ein bisschen dran schuld, dass ich so heiße, wie ich heiße. Weil oftmals, also bei meinem Namen ist es nicht ganz so klar, oftmals, wie man das ausspricht. Also viele sagen, ach, hier ist die Gesina, viele sagen, ach, das ist die Cesina, dann die, was weiß ich, was ich nicht schon alles gehört habe. Und auch meine Eltern, die haben gesagt, okay, nö, das ist jetzt einfach die Cesina, die heißt jetzt so und fertig. So, aber da hatte nichts irgendwie, das hatte nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie sich italienisch toll anhört. Also meine Familie ist komplett deutsch, also wir kommen aus und Unterfranken und die haben sich einfach gedacht, okay, mein ausgefallener Name und Cesina, oh ja, das hört sich ja toll an.
Ja, cool. Ja, also ja. Sehr kreative Eltern, zumindest was die Namen angeht.
Das stimmt, ja.
Hast du und Geschwister?
Genau, also ich habe eine Schwester, also eine jüngere Schwester und mit ihr bin ich auch aufgewachsen in meiner Kindheit und ja, wohl behütet und
Und die jüngere Schwester hat einen ähnlich gut klingenden Namen oder sowas eher Deutsches?
Also der Name heißt Dalin.
Ah, okay.
Hört man, glaube ich, auch nicht allzu oft. Mhm. Aber bei ihrem Namen ist es ein bisschen einfacher, das auszusprechen. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.
Genau. Ja, cool. Okay, dann gehen wir doch da mal ein bisschen tiefer rein. Also erstmal danke dafür. Ich hatte tatsächlich die Frage, ich habe mir das echt aufgeschrieben, habe immer überlegt, was ist jetzt der italienische Teil? Aber gibt's gar nicht, sondern du hast einfach kreative Eltern. Respekt an die beiden, ja. Gut, wo bist du denn aufgewachsen? So, wir mussten jetzt nicht die Stadt sagen, aber so grundsätzlich, ich möchte immer am Anfang von der Heldenreise, wir wollen ja am Ende auch so ein bisschen gucken, wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du jetzt bist. So ein bisschen rausarbeiten, was war deine Sozialisierung? Warst du eher behütet? Wie war das Elternhaus und so? Vielleicht magst du da mal ein bisschen was erzählen. Ja. Was war die kleine Cesina so für ein Mädel?
Okay. Also aufgewachsen, wie gesagt, bin ich mit meiner Schwester in Hessen. Hessen, Unterfranken würde ich sagen. Also eigentlich kommt meine Familie aus den Unterfranken, aber von meinem Papa, die Seite, die haben sich dann irgendwann gedacht, okay, wir ziehen einfach mal nach Hessen. Also Grenze Bayern, Hessen. Und da hatten wir dann ein Haus und ja, da sind wir dann wohlbehütet aufgewachsen, meine Schwester und ich. Und haben dann unsere Kindheit da erlebt. Und was aber auch eine recht schöne Kindheit war, uns hat es eigentlich an nichts gefehlt. Meine Eltern haben immer versucht, irgendwie alles möglich zu machen, was möglich war. Wir sind viel rumgekommen, viel rumgereist. Die wollten immer irgendwie was mit uns unternehmen. Wir waren viel im Ausland, sei es Italien, Spanien. Und und haben uns da schon ganz früh die Welt versucht zu zeigen.
Wie viel Altersunterschied ist zwischen dir und deiner Schwester?
3 Jahre.
Okay, das heißt, du hattest schon so ein bisschen die Rolle der größeren Schwester dann auch, die dann so auch aufgepasst hat ab und an mal. Diese Lieblingsjobs, die Kinder machen, auf die kleinen Geschwister aufpassen.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, also meine Schwester und ich, wir haben uns schon sehr, also gut verstanden, würde ich sagen, aber meine Schwester, bei ihr war es oftmals so, die wollte mich dann immer so ein bisschen triggern und kitzeln und ärgern und oh Gott, also wir hatten eine spannende Kindheit zusammen, die geprägt war von sehr, sehr vielen schönen Momenten, aber es gab dann auch teilweise wirklich Momente, wo ich dachte, okay, also hätte jetzt nicht sein müssen, aber insgesamt eine tolle, tolle Kindheit, ja.
Also eine ganz normale Schwesternbeziehung sozusagen.
Ja, ja, ganz genau.
Ja. War das eher so kleinstädtisch, das Ambiente? War das eine Großstadt? War das eine kleine Stadt? Wie war das so?
Ein absolutes Dorf. Also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt 1000 Einwohner hatten. Oh. Also es war wirklich Dorf. Also es war keine Großstadt oder eine Stadt oder ein Städtchen. Es war wirklich ein Dorf. Und da bin ich aufgewachsen. Und da gab es natürlich auch noch viel Wiese, Wald. Und damals war das halt auch so, in den 90ern, es gab halt so mit Social Media und all das gab es halt damals auch noch gar nicht. Und wir waren sehr viel draußen, haben viel draußen gemacht. Egal ob Winter oder Sommer. Wir haben im Winter Iglus gebaut, also wo es damals noch sehr viel geschneit hat. Und ja, im Sommer waren wir draußen, sind Fahrrad gefahren, Inlineskater, Federball haben wir gespielt. Ja.
Hm. Ja. Spielt Natur heute auch noch eine Rolle bei dir?
Ja, absolut, absolut. Also wenn ich merke, ich brauche irgendwie mal eine Auszeit oder ich muss einen klaren Kopf bekommen, dann drängt es mich in die Natur raus. Ja, das hilft mir dann schon sehr.
Ja. Cool. Jetzt kommt ja irgendwann die Zeit, dass man, in der man dann eingeschult wird, Grundschule, erste Mal Gemeinschaft außerhalb der Familie. Wie war das für dich? Was warst du für ein Kind in der Grundschule? Was hast du so für Erinnerungen an die Zeit?
Also ich muss sagen, also die Schulzeit war insgesamt eine schöne. Also ich habe mich mit allen Kindern, also in meiner Klasse, sehr gut verstanden, auch außerhalb. Also wir waren halt jetzt auch nicht so eine Riesenschule, ne? Also ich habe ja eben erzählt, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen von nicht mal vielleicht 1000 Einwohnern und die Schule war halt nicht weit weg entfernt. Ja, also wir hatten dennoch zwei Klassen. Also es gab Klasse A und B und so, man kannte sich ja aber untereinander so. Also weil, also im Dorf oder das Nebendorf, man kennt sich. Und ja, ich hatte mich da mit allen gut verstanden. Ich war aber insgesamt, muss ich sagen, eine recht ruhige Person. Vielleicht auch schüchtern und eher die Stille.
Mhm. Also du warst keine, die so vorweggegangen ist, die viel kaputt gemacht hat oder aufrührig war oder so. Weil ich frage deswegen auch, gezielt auf das Vorweggehen, weil die Frage natürlich ist, wenn du heute Managing Director bist in einer Marketingagentur, dann musst du vorweggehen. So. Das heißt, irgendwann kam ja der Change und wir schauen einfach mal, ob wir rausbekommen, in welchem Alter das war. Aber so, ich entnehme, du bist sehr behütet, in einer sehr guten Sozialisierung und Familie und ganz, ich sag mal, glücklich angekommen. Ich habe immer eine Frage, die habe ich eingebaut und die Frage geht aber zurück eigentlich auf die liebe Barbara Lampel, Grüße gehen raus, die auch mal bei mir Gast war und die bekennende Autistin ist, ja, und die gesagt hat, und das fand ich einen sehr, sehr starken Satz und deswegen frage ich das immer, meine Eltern haben mir zu jeder Zeit das Gefühl gegeben, dass ich richtig und gut bin. Also, dass ich bei Ihnen richtig bin und dass Sie. Und war das bei dir auch so? So habe ich es verstanden.
Ja? Ja, also bei mir war das auch so. Also, das Tolle halt war, also bei meinen Eltern oder so wie ich das halt miterleben durfte, wie ich aufgewachsen bin, meine Eltern, die haben mir extreme Sicherheit gegeben, aber die haben mir auch alle Freiheiten gegeben. So, und haben mir dann schon sehr viel, also natürlich Vertrauen entgegengebracht, aber ich habe das auch nie irgendwie missbraucht. Und und so war das im Grunde. Also ich hatte sehr viele Freiheiten, ja, und es gab eigentlich also kaum etwas, wo meine Eltern gesagt haben, nee, das geht nicht oder das darfst du nicht oder sonstiges. Mhm. Und das hat mich oder prägt mich bis heute tatsächlich. Weil auch so die Freiheit ist für mich eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben, also seitdem. Ja.
Magst du noch sagen, was mich noch interessieren würde, welche berufliche Orientierung deine Eltern hatten?
Genau, also meine Mama, die arbeitet in der Gastronomie und mein Papa, der war sehr lange Zeit Ingenieur gewesen und hat sich aber dann selbstständig gemacht und gut, mittlerweile ist er jetzt auch in Rente und genau. Ja.
Wer ist denn dann der kreativere Part? Also wer ist für Gesina verantwortlich? Mama oder Papa? Oder beide? Gibt es da eine Story zu?
Also ich würde sagen, zu welchem Elternteil ich mich vielleicht, ich will nicht sagen, mehr hingezogen fühle, aber wo ich einfach jetzt viel mehr Parallelen sehe, ist bei meinem Vater. Ich habe, glaube ich, sehr viele Eigenschaften, die er hat, habe ich übernommen. Also, weil mir das halt auch irgendwie so vorgelebt wurde. Und ich habe heute auch, würde ich sagen, ein bisschen eine bessere Beziehung zu ihm als zu meiner Mama. Also, ich liebe natürlich beide meine Elternteile, aber mit meinem Papa bin ich schon einfach ein bisschen auf einer besseren Wellenlänge. Und ja.
Ja, das glaube ich oft so. Also das nehme ich im Bekanntenkreis wahr und auch bei meinen eigenen Kindern. Ich habe zwei Töchter und ich merke schon, dass die Beziehung sehr eng ist. Auch wenn die älter werden, dass die sich sehr an der Vaterfigur auch orientieren und dass man über andere Dinge spricht. Und klar, naturgemäß spricht man mit dem Papa über andere Dinge als mit der Mama. Das ist, glaube ich, klar. Okay, liebe Gesina, dann lass uns an der Stelle mal kurz den Break machen. Und du hast ja, wie ich erfahren habe, und genau so hätte ich dich auch übrigens eingeschätzt, dich gewissenhaft vorbereitet. Deswegen weißt du ja, dass wir eine Schnellfragerunde haben. Und auch für dich habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Genau, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, wer ist denn Gesina Kunkel? Okay?
Ja.
Ready?
Gerne.
Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Kaffee oder Tee?
Tee, schon immer Tee.
Mhm. Überhaupt keinen Kaffee oder bevorzugt Tee?
Es war schon immer Tee.
Okay, warum?
Kaffee hat mir nie geschmeckt. Ich fand das schon immer ein ekelhafter Geschmack, muss ich sagen.
Okay, Zwischenfrage. Trinkst du Alkohol?
Ja, also aber sehr wenig.
Ja, grundsätzlich gilt übrigens bei allen Fragen immer nur die Fragen beantworten, besonders die mir spontan einfallen, die man auch beantworten möchte. Ja, du kannst immer auch Nein sagen, weil ich weiß, wir haben mal zusammen beim OMT, vielleicht erinnerst du dich, an der Theke. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob du damals mitgetrunken hast. Also ich oute mich, da waren noch großartige Menschen dabei, wie Bane Katic, Mario Jung und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt mal rekapituliere, waren fast alle auch schon in meinem Podcast. Es gibt aber da keinen Zusammenhang. Auf jeden Fall, ja, habe ich nämlich damals gedacht, da habe ich dich ja auch gesehen und ich weiß noch genau, meine Reflexion war damals, wie unfassbar gefasst oder ruhig oder also normal du warst im Vergleich zu den anderen, inklusive mir drumherum, die ja mit Fortlauf der Zeit nicht mehr so normal waren. Egal, also okay, Alkohol ja, aber wenig. Die zweite Frage, welche App benutzt du am meisten?
Also da ich ja ein paar Episoden von deinem Podcast vorab schon mir angehört habe, habe ich mich natürlich auch darauf ein bisschen vorbereitet und habe natürlich vorab geschaut, okay, welche Apps nutze ich eigentlich am meisten? Und ich habe dann in meinem Telefon nachgeschaut, also wo gibt es die meiste Activity? Und das ist einmal WhatsApp und LinkedIn tatsächlich.
Ah, okay. Also richtig Business, ja. Hardcore-Business. Ja. WhatsApp für die Kontakte und LinkedIn fürs Business. Okay. Spielt TikTok oft in deiner Bildschirmnutzungszeit eine Rolle?
Nee, also ich muss sagen, ich habe das mal ausprobiert, aber ich werde mit diesem Medium nicht warm. Also das ist irgendwie nichts für mich. Das ist... Also und ich habe mich auch dabei erwischt, wenn ich dann einmal scrolle, Ich bleib hängen und das ist nicht gut für mich. Ich habe sofort gewusst, nee, das muss ich wieder deaktivieren.
Es saugt einen dann so ein bisschen rein, ja?
Ja, total. Und das habe ich dann festgestellt und dachte, nee, ich lösche das ganz schnell wieder.
Okay. Ja. Hast du ein Lieblingsessen?
Ich würde sagen, nein. Also ich bin eigentlich jemand, ich esse alles und wenn es gut ist. Also ich bin ja Veganerin und solange die Sachen vegan sind, esse ich eigentlich alles. Also da kenne ich kein Lieblingsgericht. Ein Gericht, was ich gegessen habe zuletzt, was mir wirklich sehr gut geschmeckt hat, war Kichererbsen-Curry und das hat meine Mama selbst gemacht und das fand ich wirklich sehr lecker. Aber ansonsten, ich bin da sehr offen und esse eigentlich.
Da gibt es ja mittlerweile wirklich auch total gute Alternativen, auch viele Produkte. Ich habe Kichererbsen-Curry, deswegen steige ich da jetzt mal ein. Das ist keine bezahlte Werbung, wer den Podcast hört, weiß das. Tatsächlich neulich gegessen und ich wusste gar nicht, dass das vegan ist. Und das ging mir jetzt schon ein paar Mal so bei der Marke Löwenstark. Das ist so, das sind so Fertigprodukte, so Bioprodukte im Glas. Und da habe ich mal so ein Paket bestellt und dann gibt es so ein African Bowl, wo dann plötzlich draufsteht mit veganem Huhn. Und ich habe das überhaupt gar nicht gewusst. Ja. Und es schmeckt total super. Ja, also da kann man echt super leckere Geschichten machen, vegan. Gut.
Das stimmt.
Unabhängig davon oder besonders deswegen die Frage, gibt es irgendwas, was in deinem Kühlschrank nicht fehlen darf?
Obst und Gemüse. Also das sind so, das ist so das Wichtigste eigentlich für mich.
Okay, also du bist schon jemand, der sehr gesund lebt.
Ja, würde schon sagen, ja.
Okay. Auch zu Hause gelernt oder selbst
entwickelt? Das habe ich, glaube ich, ein bisschen von meiner Mama. Also sie hat auch immer selbst gekocht, sagen wir mal 80%. Da hat sie immer selbst gemacht. Und ich bin aber jetzt auch niemand, die selber irgendwie kocht, ne? Also die sich dann irgendwie Rezepte rausholt und sagt, okay, hier das, nee, das muss alles schnell gehen, schnell, schnell, schnell. Einmal in die Mikro und dann ist fertig, okay, essen, dann. Also da bin ich echt ein bisschen pragmatisch.
Du bist halt schon im Business ziemlich aktiv, das merkt man so, ne? Also WhatsApp, TikTok, WhatsApp und LinkedIn und dann keine Zeit für Kochen. Verstehe ich irgendwie. Ja. Frühaufsteher oder Nachteule?
Kann man auch sagen, beides.
Oh.
Wenig. Also ich muss dazu sagen, ich stehe sehr, sehr gerne früh auf, weil ich mag das einfach dann morgens zu sehen, okay, die halbe Welt schläft eigentlich noch, ich bin draußen, alles ist ruhig, die Sonne geht auf und das mag ich. Also wenn die Mehrheit noch schläft, ich bin schon wach, das finde ich total toll. Und so ist es aber auch abends. Also ich mag das, wenn ich dann abends so am Werkeln bin, so bis 1-2 Uhr, ich habe Ruhe, es ist irgendwie dunkel draußen, ich habe meine Ruhe. Ja, ich bin irgendwie beides. Also ich stehe sehr gerne früh auf, aber bin auch bis tief in die Nacht irgendwie aktiv und am Tun und Machen. Ja.
Okay, krass. Bist du eher jemand, der nach Struktur, Plan und Prozess arbeitet oder spielt Bauchgefühl eine wichtige Rolle bei deinen Entscheidungen?
Struktur, also definitiv an Struktur.
Okay, ein Buch, das dich besonders geprägt hat oder ein Lieblingsbuch, gibt's das?
Ja, und ich glaube, die Person kennst du auch, Wolfgang, und zwar Tony Robbins. Ich glaube, du warst mal auf dem Seminar von ihm, ne?
Ja, ich war schon zweimal da und werde dieses Jahr auch wieder da sein. September.
Sehr schön. Also ich wollte von ihm auch mal auf ein Seminar gehen, aber ich habe es bisher noch nie geschafft. Aber ich habe mir sehr viele Bücher von ihm damals angeschafft und auch durchgelesen. Also eines dieser Bücher heißt, also Tony Robbins, die grenzenlose Energie. Und das ist ein total schönes Buch, was mich bis heute prägt. Und also worum geht es in diesem Buch? Also es ist hauptsächlich Persönlichkeitsentwicklung. Wie löse ich beispielsweise innere Blockaden? Wie schaffe ich es ein harmonisches Miteinander? Wie kann ich das noch verbessern, optimieren? Solche Geschichten. Und das Buch hat mich sehr geprägt. Ja.
Ich bin jedes Jahr, also jetzt zum dritten Mal dann, ich glaube, das ist jetzt dieses Jahr auch zum letzten Mal bei Unleash the Power Within, heißt das, die Veranstaltung. Das sind drei Tage, das ist hardcore, Im letzten Jahr hatte ich gebucht, musste aussetzen, weil ich ein gesundheitliches Thema hatte, deswegen konnte ich nicht. Aber da muss ich auch mal, und das darf man in so einem Podcast auch mal machen, den Leuten von Creator, das ist ja der Veranstalter. Und ich komme gleich noch auf das Thema so Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung, aber man hat ja schon rausgehört, dass dir das was gibt, ja. Aber da muss ich auch mal sagen, wir schimpfen ja immer alle und ich habe mir für dieses Jahr sowieso generell vorgenommen, mal ein bisschen mehr zu loben und an der Stelle möchte ich mal ausdrücklich einen Shoutout an die Leute von Creator geben. Ich habe denen letztes Jahr gesagt, ich habe ein gesundheitliches Thema, kann leider nicht kommen und können wir das irgendwie regeln? Und die haben nicht mal einen Nachweis oder was gefordert, sondern ich habe 2-3 Mal mit einem telefoniert und dann hat er gesagt, du, wir machen das so, du kriegst einen Refund und eine Buchung für nächstes Jahr, wenn du magst. Ja. Und das haben wir auch gemacht und ich habe jetzt sogar ein Platin-Ticket, also ich werde wieder ganz vorne sitzen. Ich finde es total geil. Ich habe auch deswegen Tony Robbins schon 2-mal sozusagen, bin ihm ganz nah begegnet und das ist einfach ein Typ, Ich bin auch jemand, der jetzt nicht wahnsinnig spirituell ist, aber schon, ich finde schon, dass, also das Faszinierende bei diesem Event in Köln ist, 15.000 Leute in einer Halle, die alle das gleiche Mindset haben. Das ist eine unfassbare Energie in dem Raum, ne? Also das ist unfassbar. Ich habe das so noch nie erlebt, auch nicht im Fußballstadion oder so. Ich gehe auch gern mal ins Stadion. Ist was ganz anderes und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, was du sagst. Und dann wäre natürlich für dich so ein Event nochmal eine Schippe drauf, weil das live zu erleben ist halt einfach irre. Ja. Gut, also das wäre die Frage. Spiritualität insgesamt. Du bist ja jetzt jemand, du arbeitest lang, du stehst früh auf, du lebst gesund, du bist in der Grundschule nicht aufgefallen. Ja. Also du bist ja so quasi das Paradebeispiel für einen perfekten Lebenslauf. Wie sieht es denn jetzt mit Spiritualität aus? Das passt eigentlich nicht so richtig in dieses, ich höre nicht auf mein Bauchgefühl, sondern gehe eher nach Plan vor. Aber irgendwo gibt es ja dann doch die Gesina, die sagt, ja, mein Herz ist offen für sowas. Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde schon sagen, dass ich sehr spirituell angehaucht bin. Ja, schon. Also würde ich schon sagen. Also ich hatte auch eine Episode von dir gehört. Ich glaube, das war auch die mit dem Bar, ne? Und da ging es darum, ich glaube, da ging es um den Tod. Und ich zum Beispiel, also ich zum Beispiel habe keine Angst davor zu sterben, weil ich weiß, danach kommt noch irgendwas. Also meine Seele, die wandert weiter. Und ja, also solche Geschichten. Also ich bin da schon sehr spirituell angehaucht. Also nicht 100%, aber mir gibt es schon sehr, sehr viel tatsächlich. Ja.
Aber ich finde genau die Kombi jetzt auch für euch da draußen, die Gesina uns sozusagen gerade aus ihrem Leben oder an ihrem Leben teilhaben lässt und erzählt, finde ich total spannend. Nämlich jemand, der an sich so nach außen sehr straight wirkt, sehr fokussiert ist, auch eine tolle Karriere hinlegt, auch beruflich erfolgreich ist, sehr diszipliniert ist. Also in allem so quasi das, wo viele Menschen sagen würden, ach, so wäre ich auch gern, ja. Aber dann auch zu sagen, Basis ist aber auch, dass ich bei mir bin und dass ich spirituell bin und dass ich Gott weiß, was glaube. Also ich frage die Menschen selten nach Religion, weil ich finde, es ist total unwichtig, ob ich an Buddha glaube oder an Allah oder an Gott oder ans Universum oder Gott weiß was, ja. Ja. Es spielt für mich keine Rolle. Die Frage ist, ist ein Mensch offen für sowas generell? Und das fand ich jetzt total schön, dass du das auch gesagt hast.
Ja. Gut. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten vor etlichen Jahren. Also nicht, weil es irgendwie um steuerliche Vorteile ging oder sonstiges, sondern weil ich mir gesagt habe, okay, warum muss ich einer Religion angehören? Also nur weil ich quasi da hineingeboren wurde, wieso muss das so sein? Also ich hinterfrage halt einfach viele Dinge und überlege mir, okay, will ich das so weiterführen? Warum und warum nicht? Und ich denke, alle Religionen sind in Ordnung und ich finde zum Beispiel auch der Buddhismus sehr, sehr spannend und ich wollte mich nicht irgendwie so einkategorisieren lassen zu einer Religion, sondern alle Religionen sind einzigartig und gut und
finde ich auch. Also ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, das hatte auch mit einer Scheidung zu tun und dann verdienst du ja als CEO ein bisschen was und musst auch ganz schön was abdrücken. Ja? Also es hatte schon auch finanzielle Gründe, auch tatsächlich nicht ausschließlich, ja, aber ich sage auch, es hatte auch finanzielle Gründe und ich habe mir damals vorgenommen, und da bin ich auch stolz auf mich, in solchen Sachen bin ich straight und ziehe das auch durch, ich habe mir damals vorgenommen, 50% von dem, was ich jetzt spare, spende ich jedes Jahr und das mache ich auch. Ja, ich wusste genau, 100% schaffe ich eh nicht, ja. Aber ich 50% von dem, das ist eine feste Summe, die habe ich im Kopf. Und am Jahresende, so im November, Dezember, gucke ich immer, was hast du an wen jetzt gespendet, ja. Und im Zweifel mache ich dann, ich bin also mit daran schuld, dass im Dezember so viele Spendenaufrufe kommen, weil ich einer bin, der oft im Dezember nochmal 200 € oder 300 spendet. Aber das mache ich auch. Und ich finde, damit kann ich genauso viel bewirken, Gutes tun, als wenn ich in der Kirche wäre. Also, aber um Gott bewahre, damit das nicht falsch ankommt, Menschen, die in der Kirche sind und glücklich sind, das ist auch absolut okay. Absolut. Ich glaube, das ist die eigentliche Botschaft. Der Mensch soll dahin gehen, auch mit seinem Glauben, mit seiner Spiritualität, wo er sich wohlfühlt.
Ja, genau.
Ich finde, einziges Dilemma an der Geschichte ist, dass eben jede Religion glaubt, dass sie alle anderen missionieren müsste, sie sei die beste Religion. Das sind wir Christen, ich weiß nicht, ob du Christin warst, aber ich bin evangelisch und wir Christen sind da die ganz schlimmen Vorreiter gewesen im Mittelalter und das setzt sich halt bis heute leider fort. Und das bringt sehr viel Unglück in die Welt. Aber Religion per se, und das finde ich einen total guten Satz von dir, ist, jede Religion per se ist gut.
Ja.
Und da dürfen die Menschen sich auch wohl drin fühlen. Ja. Okay, letzte Frage aus der Schnellfragerunde, meine liebe Tisina. Ein Satz, der dich in der Führung besonders begleitet. Also gibt es irgendwie so einen Leitsatz, den du hast oder irgendwas, was du dir manchmal sagst?
Oh, wow. Sei Vorbild. Ja, sei Vorbild.
Bist du Vorbild?
Ich glaube, das müssten andere beurteilen, aber ich gebe natürlich mein Bestes, ein Vorbild zu sein und voranzugehen. Und also ich glaube, das müssten andere beurteilen. Ich würde spontan sagen, ja.
Okay, gut. Ich hätte da jetzt eine Story zu im Kopf, aber die erzähle ich nicht, aber für dich, nur für dich. Und das ist ein bisschen fies für euch da draußen, ich weiß. Aber wer mich kennt und mich anspricht bei irgendeinem Event, wenn wir drüber reden wollen, können wir mal drüber reden. Aber in der Öffentlichkeit will ich nicht sagen. Ich habe dazu eine Story im Kopf. An besagtem Müggelsee, an besagtem Lagerfeuer nachts, hast du mit deinem, weiß ich nicht, ob er damals noch dein Chef war oder ob dein Chef ist oder wie eure Geschäftsbeziehung ist, wir reden über Martin, habt ihr zwei über Boni und Umsätze diskutiert, ja? Und
oh, wow.
da habe ich gedacht, boah, ich da so wäre wie die Cesina, ja? Also da hast du sehr hart verhandelt, so klang das, aber trotzdem sehr mit, also beide sehr mit sehr viel Achtsamkeit und so. Ne? Ich weiß sogar die Zahlen noch. Ich habe so richtig, also ich habe das nicht gestalkt, ich stand hier direkt daneben, aber ich dachte so, oh, straight. Also ein sehr vorbildliches Verhalten fand ich das. Gut. Okay,
aber
jetzt gehen wir mal.
Das weiß ich gar nicht mehr, dass du das noch weißt. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Off Topic erzähle ich dir mal, was für Umsätze ihr besprochen habt, dann sagst du bestimmt, ja, das stimmt.
Okay.
Vielleicht hattest du da auch ein kleines Bier getrunken, das weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Ja. Ich habe damals auf jeden Fall in dem Zimmer gewohnt, über der Raucherecke. Also Müggelsee war ja sowieso, hatte ja einen sehr speziellen Charme für alle von euch da draußen, die es nicht kennen. Das war so ein altes Osthotel und das war, wie soll man das sagen? Das war charmant abgeranzt irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sonst. Also ich bin da gern hingegangen tatsächlich, nicht nur wegen der Captain's Bar. Und ich war über dem Raucherzimmer und damals war ja Cannabis noch nicht legalisiert, aber es schien schon so. Also da war, das war halt immer so ein bisschen happening, ja, so eine Mischung aus Woodstock und SEO-Konferenz. Und das ist ja das, was Marco, Grüße gehen raus an die ganze Campix-Crew, auch immer noch schaffen. Obwohl wir mittlerweile in einem sehr viel gediegeneren Ambiente sind. Ich darf ja in dem Jahr auch wieder teilnehmen und Teil dazu beitragen. Aber es ist alles viel, viel hochklassiger geworden. Aber so dieses Campix-Style-Ding ist immer noch da. War damals auch. Aber nichtsdestotrotz hat sich bei mir sehr in die Synapsen eingebrannt, die Diskussion zwischen Cesina und Martin Borosi. So, damit genug, denn die Leute draußen kennen das ja nicht und deswegen gehen wir mal weiter in deinem Leben, meine liebe Cesina. Du hast jetzt, sagen wir mal, die Grundschule absolviert, dann geht es ja so meistens im 5. Schuljahr irgendwie auf eine weiterführende Schule.
Ja.
Wie war das so? Erzähl mal so vielleicht die nächsten Jahre.
Genau, also die Grundschule war fertig und also man muss dazu sagen, nee, also die Grundschule war fertig und ich bin dann auf die Realschule gegangen. Mhm. Das geht dann bis zur
10.
Und dann bin ich weitergegangen und habe dann Abitur gemacht. Also so war der Gang, also in the short version. Mhm.
Ja. Dann ist ja so die Zeit dazwischen, in der die Eltern komisch werden und irgendeine Art von Geschlecht interessant wird für einen und generell sich das ganze Leben irgendwie verändert, der Körper verändert und alles Mögliche verändert sich plötzlich. Wie war das so für dich? Und ich frage gezielt eigentlich so mit Blick auf die Heldenreise, gab es da irgendwann einen Moment, so mit 15, 16, 17, 18, keine Ahnung, Abitur macht man glaube ich so mit 19 oder sowas um den Dreh rum, gab es da irgendwo schon den Moment, wo du gesagt hast, ich merke irgendwie, da will ich hin. Das ist so mein Ding, Kunst oder Business oder hast du da noch gar keine Idee? A und B, Frage B noch dazu, zweigeteilte Frage, haben deine Eltern in irgendeine Richtung gesteuert? Dein Vater war ja selbstständig, hast du gesagt? War, ja. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon selbstständig war. Hat er gesagt, Gesina, mach auch sowas, hast du Bock da drauf, ich helfe dir? Oder waren die völlig frei, haben dir völlig freie Hand gelassen?
Also zu deiner ersten Frage, also ob ich wusste, wohin ich gehen möchte, das war zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht so klar. Also ich glaube, das hat sich mit der Zeit einfach entwickelt. Ich wusste, ich bin neugierig und ich stelle halt gerne Fragen und will halt alles wissen. Und dachte, okay, vielleicht ist so Berichterstatterin oder sowas wie Reporterin vielleicht etwas, was mir Spaß machen könnte. Aber also damals konnte ich das noch überhaupt nicht definieren, also diesen Beruf. Also das war alles noch so ein bisschen nebelig, so ein bisschen schwammig. Ich wusste aber nur, okay, das bin ich und was gibt's da? Also was gibt's da Passendes für mich? So und genau, und dann später im Studium habe ich ja dann auch Journalismus studiert, tada. Und ja, war dann da auch sehr aktiv und tätig. Zu der zweiten Frage jetzt von dir. Mein Papa, ja, der war selbstständig, aber er hat mich nie irgendwie dahin gedrängt. Also das war eher, also ich habe das natürlich miterlebt und habe gesehen, okay, wie das ist und dass es natürlich auch sehr stressig sein kann.
Was hat der Papa genau gemacht? Also Ingenieur kann ja sein, jemand, der chemische Prozesse macht, oder kann einer sein, der Häuser baut? Also
ja, sowas hat er gemacht. Also er hat viele Gebäude gebaut. Also die hatten da sehr viele Tools mit in der Hand, wo man da alles ganz genau und akribisch schauen konnte. Okay, da kommt jetzt die Wand hin, da kommt jetzt das hin, das. Also sowas hat er gemacht. Also also am Computer hat er gesessen und hat sehr bildlich gearbeitet und genau, und das war aber dann vorbei und dann hat er sich selbstständig gemacht und das war aber dann in der Versicherungsbranche, also was komplett anderes und ich dachte, okay, cool, also nicht schlecht. Also ich meine, damals als Kind, da machst du dir darüber überhaupt keine Gedanken. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, ja gut, okay, also eigentlich voll cool, komplett aus dem Beruf rauszugehen und was komplett anderes zu machen. Und das fand ich eigentlich faszinierend und das hat er auch gut hinbekommen. Klar, war natürlich hier und da ein bisschen stressig. Wir hatten uns nicht oft gesehen. Nur halt vielleicht spät abends oder so. Aber er hat mich jetzt nie irgendwie da in die Richtung gedrängt.
Aber so. War ja auch mutig von ihm, wenn du denkst, ne? Familie und wahrscheinlich etabliert im Beruf. Ja. Vermutlich auch finanziell ganz gut aufgestellt, dann nach ein paar Jahren und so. Dann zu sagen, ich mache nochmal was Neues, ist schon, spricht auch dafür.
Genau, aber ich glaube, wieso er sich da für einen anderen Beruf entschieden hat. Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht mehr so genau, wieso er dann komplett die Branche gewechselt hat. Weil ich glaube, ich wäre dann auch geblieben in der Branche, hätte mir vielleicht, je nachdem, also was halt dann da war, hätte mir vielleicht was anderes gesucht in der gleichen Branche. Aber komplett rauszugehen, von null, sage ich mal, anzufangen, mit Kinder, Familie, boah, also sehr, sehr, sehr mutig, ja.
Reklame. Meine Lieben, es folgt ein kurzer Event-Hinweis. Am 5. und 6. März 2026 wird in Düsseldorf das neue OMT Summit stattfinden und damit zum Epizentrum der deutschen Online-Marketing- und E-Commerce-Szene. Wir haben 2 volle Tage, 10 Bühnen, 140 Vorträge, 2500 Teilnehmer werden erwartet. Die Veranstalter selbst sagen, volle Power, keine Ausreden, maximales Lernen. Du kannst dich bewerben auf ein Ticket, was sonst 499 Euro kostet und das kostenfrei abstauben. Das Einzige, was du machen musst, ist unten einfach auf den Link klicken, das Formular ausfüllen und dann kommst du in den Lostopf oder in den Vergabetopf. Mehr musst du nicht machen. Ich werde auch da sein. Wenn du mich also treffen willst neben dem ganzen Know-how, dann füll das Formular aus und hab hoffentlich viel Glück. Wir sehen uns auf dem OMT Summit.
Reklame Ende.
Ja, cool. Ja. Gut, also jetzt bist du quasi, du hast eben so gesagt, Journalismus, tada. Da hinter dem tada ist noch irgendwie ein Fragezeichen für mich. Was heißt das?
Naja, also, weil ich konnte ja damals als Kind es nur nicht so definieren, so was ich vielleicht machen möchte oder wo es hingehen soll. Und das war ja damals noch alles sehr schwammig und nebelig, sage ich mal. Und dann ein paar Jahre später, ach ja, bin ich ja doch dann im Journalismus gelandet. Mhm. Also ja, ist es dann das doch geworden. Und ja, war auch da zu der Zeit eine sehr gute Entscheidung. Und ja, würde ich auch gar nicht missen wollen, die Erfahrungen, die ich ja dort sammeln durfte in der Zeit.
Jetzt ist ja in der Phase irgendwann auch der Moment, wo du dich räumlich so ein bisschen aus deiner Hut bewegst. Ich habe jetzt verstanden, dass Kindheit, ganz kleine, also ganz klein warst, dann Grundschule, dann die weiterführende Schule, das war ja noch alles so irgendwie in deiner Hut. Wie war es mit dem Studium? Musstest du dann räumlich dich auch verändern, also aus dem Nest raus?
Ja, genau, also das war ja so. Also es ging ja nicht alles nahtlos ineinander über, ne? Also ich habe quasi mein Abitur gemacht und wie war das nochmal? Genau, ich habe mein Abitur gemacht, dann habe ich erst eine Ausbildung gemacht und dann bin ich ja noch eine Zeit ins Ausland gegangen und dann habe ich erst mit dem Studium angefangen.
Ah, okay.
Ja, also ich muss mich manchmal selber daran erinnern, wie das denn eigentlich so genau alles doch mal war.
Hört sich an, irgendwie, als ob du so alt wärst wie ich, wenn ich das sagen würde. Okay, dann ist es schon so weit her, aber das ist ja noch keine 20 Jahre her bei dir, schätze ich mal. Also,
nein.
Nee, also da bin ich jetzt auch hartnäckig, da erwarte ich jetzt auch die Information. Ja? Nein, Spaß. Ja, was hast du denn gelernt?
Genau, also Medienkauffrau in Digital und Print. Mhm. Und also es war halt damals so, als ich von der Realschule abgegangen bin, bin ich quasi dann zur weiterführenden Schule, habe dann mein Abitur gemacht, so war's. Und dann war halt die Frage, okay, was mache ich? Und mache ich ein Studium oder mache ich eine Ausbildung? Da dachte ich, okay, ich kann ja erstmal mit einer Ausbildung anfangen. Mhm. Und da war es aber halt auch überhaupt nicht klar. Also man muss sich das vorstellen, Dorf, ja, also dort, wo ich zur Schule gegangen bin, das war schon so ein kleines Städtchen. Aber dann musste ich halt schauen, okay, damit ich von meinem Elternhaus, weil ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, dass ich von dort, wo ich gewohnt habe, auch zur Schule komme, wo ich Abitur machen kann. Also ich habe nicht sehr viele Optionen. Mhm. Und dann war es die nächst größere Stadt und da konnte ich dann quasi mein Abitur machen. Und ja, ach so, und es gab natürlich auch dementsprechend wenige Stellen, also Ausbildungsplätze und so weiter. Und dann hatte ich mich halt gesagt, okay, mache ich jetzt Studium oder mache ich das? Dann habe ich gesagt, okay, ja, dann mache ich halt erstmal eine Ausbildung, ist was Sicheres.
Was haben die Eltern gesagt an der Stelle? Mach eine Ausbildung oder mach, was du möchtest?
Nee, die haben gesagt, mach, was du möchtest, wie du das für richtig hältst. Und das, muss ich sagen, fand ich auch schon immer gut. Also die haben mir da sehr wenig reingeredet, haben mir da immer die Freiheiten gegeben, haben gesagt, okay, gut. Du wirst es schon machen. Hm. Und genau. Und dann bin ich dann im Verlagshaus gelandet während meiner Ausbildung. Ausbildung zur Medienkauffrau. Und ja, das ging dann 3 Jahre. Und ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass es mir dort überhaupt nicht gefällt. Und wollte so schnell wie möglich dort weg. Und ich wusste, wenn ich gut bin, kann ich das verkürzen, also von 3 Jahre auf 2,5. Nur der Ausbilder muss halt dem Ganzen zustimmen. Ja, wie war es natürlich? Der hat dem Ganzen nicht zugestimmt. Oh. Weil, ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ist egal. Ich glaube, das hatte finanzielle Hintergründe, so, weil wenn du halt als Auszubildende noch ein halbes Jahr bleibst, so ein Auszubildende kriegst du halt jetzt nicht das volle Gehalt wie Angestellte. Ein Ausgelernter. Ja. Angestellte. Und genau. Ja, ich glaube, das war der Hintergrund, weil von notentechnisch, ich habe alles erfüllt. Und gut, also dann war der Stichtag, ich durfte weg und dann habe ich dem Ganzen in den Rücken gekehrt und bin da auch nie wieder zurück. Also genau, und dann hatte ich da noch ein bisschen Zeit und Puffer und dachte, okay, was mache ich jetzt? Und also ich wollte weg, also ich wollte raus in die weite Welt, ich wollte weg.
Und da war's der Ruf nach Veränderung so in der Heldenbranche, ja, der war zu dem Zeitpunkt da.
Ja, ja, ganz, 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 ganz doll.
Weißt du noch, was es war, was dich in der Ausbildung, was dir nicht gefallen hat? Gibt es da irgendwie einen zentralen Punkt? Oder die Menschen. Ganz viele Sachen?
Die Menschen dort. Also man muss dazu sagen, es gab wenige, die wirklich, also toll waren und herzgute Menschen, die sich auch nach Jahren bei mir immer mal wieder melden oder ich mich bei denen. Aber einige der dort, nee, also ich wusste, ich kann da nicht bleiben. Also
das war einfach nicht dein Platz.
Das war überhaupt nicht mein Platz. Mhm. Und ja, und dann kam die Idee, okay, dann ich brauche eine Auszeit. Australien, here I come. Und, okay. Und meine Eltern, die sind halt vom Glauben abgefallen, beziehungsweise die konnten es halt überhaupt nicht glauben, dass ich jetzt so eine Idee habe und sage, ja, okay, ich gehe jetzt einfach mal nach Australien und mach das einfach. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin ja damals nicht einfach so nach Australien gegangen. Das war ja alles schon vorbereitet und organisiert, so, weil für mich damals war das so das erste Mal, wo ich dann von alleine ganz, ganz weit weg war, also gefühlt bis ans anderen
Ende der Welt. Das ist ja auch ganz, ganz weit weg. Also da ist ja auch nichts von wegen, ich fliege mal schnell zu den Eltern, weil ich bin in Spanien und in 2 Stunden wieder zu Hause oder in 3, sondern das ist ja schon eine Nummer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es kam zu dem Zeitpunkt auch viele Sachen einfach zusammen. Also nicht nur das mit der Ausbildung, es waren auch noch ein paar andere Dinge, die da zusammenkamen und wo ich dachte, okay, boah, ich muss jetzt einfach mal weg und müssen wir jetzt einfach mal eine Auszeit nehmen. Und ja, und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich in Australien machen? Also Work and Travel war irgendwie nichts so für mich. Also da habe ich mich nicht gesehen. Und Au-pair eigentlich auch nicht, so mit Kindern. Also ich habe jetzt nichts gegen Kinder oder so, aber zu dem Zeitpunkt war es, oh Gott, kann ich das oder will ich das überhaupt? Na gut, okay. End vom Lied war, okay, ich mache Au-pair für 3 Monate. Das war die eigentliche Idee, eine Auszeit, Kinder und so. Und ich dachte, okay, mal gucken, wie das wird. Und ich habe es mit so einer Organisation gemacht und habe die natürlich vorher recherchiert, ob die irgendwie legit sind, ob die vertrauenswürdig sind und so weiter. Okay, klang alles so, aber am Ende des Tages weiß es halt nie so 100%, ob das auch wirklich so ist, ob das, was sie da so schreiben auf ihrer Webseite, ne? Und aber ist dann am Endeffekt alles gut gelaufen. Ich durfte dann mir auswählen, zu welcher Familie ich gehen möchte. Mir haben die ersten nicht gefallen und fragte, ob es da vielleicht noch andere gibt, weil irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Also man hat da so ein Bild bekommen mit den Familien und irgendwie habe ich das nicht gefühlt. Ich dachte, nee, irgendwas ist da, ich fühle das nicht. Und dann sagt er, okay, wir haben hier noch eine andere Familie und ich sehe die Familie und habe sofort zurückgeschrieben, okay, die nehme ich, die zu denen möchte ich hingehen. Da habe ich sofort gefühlt und gewusst, okay, da bin ich richtig. Und so nahm das Australien-Abenteuer seinen Lauf. Und
2 Fragen an der Stelle, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja? Frage 1. Du bist in der Phase deines Lebens schon eine starke Führungskraft, nämlich von dir selbst sozusagen. Du hast ja da kein Team, das du administrierst und so. Und du fliegst dann so nach Australien und gehst ein Stück weit ins Ungewisse und bist sehr weit weg. Also das ist ja schon, wir reden, wir lachen jetzt so ein bisschen, aber das ist echt ein Schritt, ja. Das ist auch eine gewisse Gefahr und so weiter. Frage, ist in deinem Leben Angst ein Thema? Hast du vor sowas Angst? Hattest du überhaupt keine Angst oder leitet dich das nicht?
Nee, gar nicht. Also ich hatte noch nie so die Ängste, wo ich sage, okay, nein, das kann ich machen, weil wegen dem oder das. Für mich war das eher, ich hatte eher so dieses Excitement, so okay, ich freue mich da drauf, das wird super gut werden. Also eher so die komplett andere Richtung. Und aber, und das muss ich auch dazu sagen, meine Eltern in dieser Hinsicht sind komplett anders. Also das weiß ich, das haben die mir mal erzählt, die hätten sowas nie und nimmer gemacht. Und damals, als der Schritt dann kam, okay, Koffer gepackt, Frankfurt am Flughafen, so meine Eltern waren natürlich dabei und dann noch ein paar Freunde und so. Ich so, ja, ich freue mich voll, meine Eltern, die haben sich echt zusammengerissen. Und für meinen Vater war das wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und ja, aber ich habe mich einfach darauf gefreut. Klar war das ungewiss, ich wusste nicht, so was kommt da auf mich zu, wie wird das alles werden, weil man hört ja auch oder hat so Stories gehört mit Familien und Au-pairs und irgendwie hat mich das nicht beeindruckt. Ich wusste, okay, es ist der richtige Schritt und war es am Ende dann auch. Ja.
Also ich würde jetzt eigentlich gerne fragen, Menschen, also ich glaube, die überwiegende Anzahl Menschen in meinem Podcast und auch die ich kenne und die, wie ich es auch einschätzen würde, würde an der Stelle sagen, ja, ich habe schon ein Stück weit auch Angst und vor solchen Veränderungen. Es geht ja nicht darum, gehe ich jetzt zu Revo oder zu Aldi oder sonst was, ne? Sondern es geht ja darum, wie sehen die nächsten Monate meines Lebens aus? Ich bin auch komplett alleine da, ja. Also das ist ja schon ein Ding. Und die Frage wäre eigentlich, welchen Tipp hast du für solche Menschen? Ich glaube aber, und da kannst du mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass das eher ein Ding ist, was aus dir rauskommt. Also weil du gerade ja auch sagst, deine Eltern sind eigentlich ganz anders. Ja. Und eher dann schon ein bisschen ängstlicher. Und ich meine, dass Eltern Angst um ihre Kinder haben, ist auch normal an der Stelle. Ja. Also wenn die gesagt hat, du flieg mal nach Australien, da wird schon alles glatt gehen, wäre auch nicht normal. Ja. Wäre irgendwie komisch. Ja. Aber trotzdem glaube ich, deswegen würde ich die Frage gar nicht so in der Form stellen, sondern ich würde eher sagen, Wenn du Menschen im Team hast bei dir jetzt heute, wir machen keinen Sprung, sondern wir gehen nur mal kurz nach vorne. Du bist heute ein Teamlead und du hast ein Team zu verantworten. Wenn du merkst, Menschen haben vor bestimmten Veränderungen Angst, kannst du das, was du in dir trägst, irgendwie einfach so übertragen? Gibt es da irgendeinen Tipp? Wie gehst du damit um, dass Menschen weniger Angst haben in deinem Team?
Also ich versuche die halt zu bestärken dann, ne? Also bin halt dann, stehe zur Seite und sag, hey, schau mal, also und versuche das halt zu erklären, denen die Angst eben zu nehmen und halt auch da zu sein, beizustehen und die zu pushen. Also das ist eher das, was ich dann machen würde, sie zu bestärken und das eben, dass sie halt am Ende des Tages keine Angst mehr davor haben oder beziehungsweise sie zu befähigen, zu sagen, okay, hey, ich habe vielleicht noch ein bisschen Restangst, aber ich mache es jetzt einfach so, weil sie dann wissen, okay, hey, da steht jemand hinter mir, die glaubt an mich, die pusht mich. Und ja, so würde ich das
machen. Ja, schön. Ja. Gut, jetzt bist du in Australien. Wie lange hat denn das Australien-Abenteuer dann gedauert? Und wie war es?
Also eigentlich war diese Reise, sollte ja nur 3 Monate gehen. Und was soll ich sagen? Also das war eine der besten Schritte, oder Entscheidungen, die ich damals für mich jemals getroffen habe. Ich kann das teilweise auch heute noch gar nicht so wirklich in Worte fassen, also was ich da erlebt habe und wie es mir da ergangen ist. Also ich habe natürlich nach 2-3 Wochen den Aufenthalt verlängert auf mindestens ein Jahr. Also habe das meinen Eltern erzählt und die so, oh mein Gott, ey, Sina, was machst du denn da? Du kommst nicht mehr wieder. Ich so, ich komme schon, aber lass mich jetzt einfach hier bitte jemand sein. Und ich hatte ein unfassbares Glück. Also dass ich halt in so eine tolle, also wirklich tolle Familie gekommen bin.
Die du ja nicht, du bist ja nicht zufällig daran gekommen, die hast du ja ausgewählt, ja.
Ganz genau. So, ja. Und ich hatte ja erst die drei Familien, die, wo ich wusste, nee, das bin ich, also ich fühle es nicht. Und wo ich dann nochmal gefragt habe, oh, gibt es vielleicht doch noch eine andere? Und dann wusste ich, okay, die ist es. Mhm. Und wir haben heute noch Kontakt und das ist jetzt bestimmt schon 12, 13 Jahre oder so her. Und
warst du nochmal dort danach?
Ja. Also ich war 2018 war ich nochmal dort und die Familie kommt auch ab und an mal nach Europa, aber gar nicht häufig, weil sie auch europäische Wurzeln haben. Also die kommen aus der Slowakei, ja, also Bratislava. Da ist quasi die Familie von der Host-Mom sozusagen. Von dort kommen die und die sind halt da auch noch stationiert, also die Eltern. Und ja, dann kommen die ab und an mal nach Europa. Und das war halt nicht irgendwie irgendeine Familie. Also, und ich wusste das natürlich nicht. Ne? Ich habe nur gesehen, okay, Kinder, Mann, Frau, okay, passt für mich. Ich hatte ein gutes Gefühl. Und als ich dann da ankam, ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Die waren sehr wohlhabend und ich wusste das nicht. Und die haben mir dann ein Auto gegeben und dann durfte ich da halt auch irgendwie, weil da gibt's Linksverkehr und das habe ich vorher nie gemacht. Und dann, ja, hier, sieh da, steig jetzt ins Auto, ich zeig dir jetzt, wie man hier Auto fährt. Und dann bin ich hinter ihr hergefahren und das war alles also so crazy und die Erfahrung, die man da einfach oder die ich da machen durfte, es war Wahnsinn. Und dort, also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, da hat sich ganz, 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 ganz viel bei mir verändert. Auch so von der Denke her, von der Art und Weise, wie ich lebe oder wie ich über das Leben denke. Da hat sich sehr, sehr viel verändert und das prägt mich bis heute noch. Und
eine spannende Parallele an der Stelle, die ich gerne mit euch da draußen teile. Hört euch gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch mal die Folge mit Paul Lanzerstorfer an. Auch da Grüße raus nach Österreich. Auch ein ganz toller Gast. Und er ist mit seiner Frau damals aber schon zuerst nach Amerika ausgewandert für eine Zeit lang, hat da gearbeitet und ist dann später nochmal nach Neuseeland. Und hat aus Neuseeland eigentlich quasi das Gleiche berichtet wie du jetzt. Hat gesagt, das war die beste Entscheidung unseres Lebens. War ein bisschen beruflich schon in einer anderen Situation. Der war schon CEO in seiner Agentur, aber sein Kollege hat gesagt, mach das. Und wir machen halt durch den Zeitversatz gibt es irgendwie nur 3 Stunden am Tag, wo wir miteinander reden können. Aber das hat gut funktioniert. Aber am Ende würde ich seine Geschichte, seine Auslandserfahrungen mit wie deine auch jetzt vielleicht unter den Kontext setzen. Mut tut an der Stelle dann auch gut und hilft im Leben. Ja, also das sind 2 Parallelen, die ich da finde.
Ja.
Cool. Jetzt bist du ja irgendwann zurückgekommen und ich würde trotzdem jetzt mal an der Stelle eine Frage platzieren, die du gerne auch später beantworten kannst, wenn du sagst, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Aber wir reden ja über die Heldenreise und du hast ja ganz viele Herausforderungen, Ruf zum Abenteuer, Mut und dann hast du dir dein Schwert genommen und bist rausgegangen, ja, und hast dich in die weite Welt im wahrsten Sinne des Wortes gewagt, ja. Also eine klassische Heldenreise, meine liebe Jesina, die du bisher hingelegt hast. Und aber in jeder Heldenreise spielt eine Person eine sehr große Rolle, und das ist der Mentor. Das heißt, gibt es an der Stelle deines Lebens schon Mentoren, also Menschen, wo du sagst, die haben mich an die Hand genommen, die haben mir entscheidende Impulse gegeben? Und wenn ja, magst du das mal kurz erklären?
Ja, also es gibt da tatsächlich ein paar Mentoren, die ich habe und für die ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich denen auf jeden Fall begegnet bin. Also wir fangen an mit Australien, also die Mentorin, sage ich mal, war da Ellen, also Ellen heißt sie. Und mit ihr.
Die Host-Mom?
Ja, genau, die Host-Mom. Und mit ihr ich auch immer noch in Kontakt bin. Und sie hat mir einfach eine komplett andere Welt gezeigt. Sie hat mir etwas gezeigt, was ich vorher nicht kannte, wo ich dachte, okay, sowas ist gar nicht möglich oder wo ich wusste, na, oder wo ich dachte, was gibt es überhaupt nicht. Und sie hat mir auch gesagt, oder nicht direkt gesagt, aber durch diese Art und Weise und durch das Zusammenleben mit ihr hat sie mir immer wieder vermittelt, okay, hey, Tessina, im Leben ist einfach alles möglich. Es ist alles, alles möglich. Und so ist es auch. Und danach lebe ich auch. Es ist alles möglich, wenn man halt nur den Mut dazu hat und es sich traut und da Bock drauf hat. Glaube ich, kann wirklich alles möglich sein im Leben. Also das ist einer der Mentoren. Und die anderen kommen dann erst. Soll ich jetzt schon vorweggreifen oder dann?
Nö, ich würde sagen, lass uns einfach mal Australien abschließen.
Okay.
Und dann gucken wir mal, wie es beruflich bei dir weiterging.
Okay.
Da ich ja weiß, dass du sehr, sehr jung bist. Ich kenne dich ja, kann es ja nicht so wahnsinnig lange dauern, bis wir zu den anderen Mentoren kommen. Schauen wir mal.
Genau, also Australien, ich kam dann zurück, war eine absolute Katastrophe, weil es war für mich einfach ein totaler Kulturschock. Ne? Also ich kam im September, September kam es so zurück.
Kalt.
Ja, ganz genau, es wurde kalt, es wurde dunkel.
Es wurde trüb.
Genau.
Die Menschen waren trüb.
Ja, genau, da kam alles, wirklich alles zusammen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe 3 Monate am Stück wirklich geweint, weil ich wollte nicht hier sein. Ich wollte wieder zurück, ich wollte dort weitermachen, wo ich eigentlich aufgehört habe. Ich dachte, nee, das kann nicht vorbei sein. Und ich kam zurück. Ich hatte natürlich alles schon vorbereitet, also von Australien aus, weil ich hatte erst überlegt, ob ich dort studieren gehe. Dann war das aber nicht so sicher, okay, studiere ich, schaffe ich das mit dem Englisch und so weiter. Im Nachhinein sage ich, okay, doof, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich hätte es definitiv geschafft, aber ich habe mich so entschieden. Also habe ich mich von Australien aus beworben bei einer Uni und die hatte sehr viel Praxisbezug. Also ich wusste, okay, es geht in die journalistische Richtung ich wollte aber auch, dass ich viel Praxiserfahrung eben sammle. Weil gerade im Journalismus ist es halt recht wichtig. Und dann ist es die Universität in Berlin geworden, habe ich dann auch beworben, musste einen Einstellungstest machen und habe überhaupt nicht mich vorbereitet dafür, bin da einfach rein, frisch von Australien zurück, bin dann nach Köln, also weil das war damals in Köln, was ich da machen musste. Hab dann halt so die Frage oder was es war ausgefüllt, da hatte ich noch ein Gespräch. Naja, und dann kurz Zeit später, ja, okay, du kannst starten in Berlin. Und dann ging das halt dann los. Und ja, also ja, die Studienzeit war insgesamt eine tolle Zeit. Also ich wusste halt, okay, bei diesem Studiengang kann ich halt auch 2 Praxissemester machen, also freiwilliger. Das heißt, bin dann quasi von der Universität erstmal weg und gehe halt dann und mache halt irgendwas. Also beispielsweise gehe in verschiedene Unternehmen rein und so weiter. Gut, das habe ich dann auch gemacht. Also ich war dann einmal in Kanada gewesen, hab dort studiert und dann für das zweite Praxissemester, oder es waren sogar 3. Nee.
Wenn ich kurz einhaken darf, erste Frage, wie alt warst du da ungefähr, ganz grob? Nicht aufs Jahr genau, aber Mitte 20 oder keine Ahnung, wo sind wir da ungefähr?
Mitte 20, ja. Anfang 20, ja.
Ja, und zweite Frage, war Kanada dann quasi sowas wie Ersatz Australien oder war einfach Kanada wieder ein ganz neuer Impuls?
Das war nochmal ein ganz neuer Impuls, es war so, ich hatte mich an der Columbia University beworben, die in den USA ist. Und hatte mich dann auch in Kanada beworben. Also für mich war klar, ich muss entweder Kanada oder USA. Und ich wurde aber bei beiden genommen. Und dachte ich, okay, Mist, also die Columbia wäre eigentlich, ja, die Columbia wäre eigentlich so meine Favorit, also das wäre mein Favorite gewesen, so an der Columbia, weil wenn du mal an der Columbia warst, die hat ja auch eine gewisse Reputation und so weiter, und dachte, ach, da will ich schon gern hin, aber das hat dann nicht geklappt, weil, also budgettechnisch, das konnte ich mir einfach nicht leisten. Das war schon, also für ein Semester dachte ich, gut, okay, also das
was hättest du da gezahlt für ein Semester?
14.000 Dollar oder Euro oder was das war.
Genau, das sind auch die Zahlen, die ich auch so kenne, und mittlerweile liegst du da bei 18.000, 20.000 Dollar für ein Semester.
Ja, und dann dachte ich, ja gut, okay, das wird, glaube ich, nichts werden, und dann bin ich nach Kanada, aber Kanada war auch gut, war eine sehr tolle Erfahrung, die ich dort machen durfte. Und
wo genau in Kanada warst du da?
In Vancouver, also an der Ostküste, und die University hieß damals BCIT. Das war ganz gut. Also was mir da sehr gut gefallen hat, ich konnte auch da wieder sehr viel Praktisches machen. Also das war sehr cool bei dieser kanadischen Uni, weil die hatten richtige so Fernsehstudios und Radiosender, und wo man sich halt eben ausprobieren konnte und wirklich Erfahrung sammeln konnte. Und das gab's halt in Berlin an der Uni zum Beispiel gar nicht.
Und, aber noch mal ganz kurz eingehakt, wenn ich noch mal grätsche, aber ich habe gerade noch eine Frage im Kopf, und die lautet: Du hast dir nicht zugetraut, in Australien zu studieren wegen Englisch,
doof, ne? Doof.
Bist dann aber nach Berlin gegangen, und hast dann dich entschieden, nach Kanada zu gehen, und hast dann da lässig im Fernsehstudio in Englisch dein Studium, dein Praxissemester gemacht. Das passt irgendwie nicht, ne?
Ja, und jetzt?
Oder warst du einfach dann das Jahr oder die zwei Jahre einfach in der Persönlichkeitsentwicklung auch so weit, dass du gesagt hast, kann ich? Und vielleicht in Australien noch nicht?
Ja, ich glaube, am Ende des Tages wird es das gewesen sein, weil jetzt, wo du es gesagt hast, denke ich mir, ja gut, okay, also stimmt eigentlich, ja. Ich glaube, von der Entwicklung her oder von der Persönlichkeitsentwicklung her, wie du schon sagtest, war das vielleicht da noch nicht der Zeitpunkt dafür, aber Kanada-Studium war super. Also wir mussten viel sprechen, wir mussten viele Interviews führen, also auch mit dem Gegenüber. Und ich hatte auch immer so ein bisschen, wenn ich Englisch gesprochen habe, hatte ich immer so ein bisschen, es war immer so ein bisschen unangenehm für mich, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt kein Native Speaker, und die wissen natürlich, okay, ja, ich mache auch meine Fehler, und das wollte ich halt da nicht zeigen, aber da komme ich halt nicht drum herum. Und irgendwann war es so, ja gut, okay, also jetzt ist auch egal. Und seitdem habe ich einfach gesprochen, und egal, ob das jetzt grammatikalisch 100% richtig war oder halt eben nicht. Und die Leute haben mich dennoch verstanden. So. Also Ja.
Okay, dann bist du zurück nach Berlin. Mhm.
Genau. Und dann ging es aber weiter. Also, weil ich durfte ja, also mir so eine gewisse Auszeit nehmen, aber also wie nannte man das? Ich glaube Praxissemester oder irgendwie so hieß das. Also das heißt, ich konnte mir ein halbes Jahr frei nehmen oder halt machen, was ich wollte. Mhm. Und bin aber dann zu ganz vielen Fernsehstationen gegangen und Radiosendern. Also
in Berlin?
Nee. Das war völlig gemischt. Also ich habe mich wieder überall beworben und wusste, okay, ey, wenn ich Journalismus machen will, ich brauche die Praxiserfahrung, ich brauche das. Und wenn ich die jetzt nicht mache, wo soll ich die sonst herbekommen? Also so Studium und dann Praxiserfahrung? Also nee. Das heißt, ich musste die irgendwie schon dazwischen irgendwie einbauen. Naja, und dann habe ich mich überall beworben, und es hat dann auch irgendwie geklappt. Also ich war dann beim SBR, bei Sat.1 Bayern war ich, bei der ARD Tagesschau und bei RTL in New York. Und dieses RTL in New York, das habe ich nur bekommen, weil ich dort jemanden kannte, die da Kontakte hin hatte. Sonst hätte es nicht geklappt. Genau, und das ging dann insgesamt so ein halbes Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann bin ich quasi wieder zurück in mein Studium. Und dann hatte ich noch ein Semester und dann war ich durch.
Okay. Frage, die ich mir jetzt so stelle, und das haben wir bisher komplett ausgelassen, deswegen musst du auch nicht antworten, aber jetzt bist du eine junge, attraktive Frau, du bist in der Welt rumgeflogen, ja. Da gibt es ja sicherlich auch irgendwelche Menschen auf der Welt, die gesagt haben, du Gesine, ich wäre eigentlich so der richtige Partner für dich. Wie bist du denn so mit deinem Herz, wie ist das denn so mitgewandert? Mhm. Also hattest du da nicht auch Trennungsschmerz oder solche Sachen, irgendjemand kennengelernt in da und dann wieder dorthin geflogen und so, ja? Wie läuft denn das so?
Also es war so, bevor ich nach Australien gegangen bin, hatte ich einen Freund. Und mit dem war ich schon sehr, sehr lange zusammen. Also insgesamt ging es sechs Jahre lang. Und ja, also weil ich ja auch sagte, also da hat es nicht gepasst. Also, es gab sehr viele verschiedene Gründe, wieso ich weg wollte. Das war halt auch eines dieser Gründe, wieso ich gesagt habe, okay, vielleicht tut meine Auszeit ganz gut und ist vielleicht nicht die schlechteste Option. Also da war schon alles nicht mehr in place. Und naja, und dann hat es auch nicht lang gedauert und dann ging es dann auch zu Bruch. Also war für mich zu der Zeit damals ja, nicht schön. Also es hat mir wehgetan. Aber ich habe dem dann auch nicht so lange hinterher getraut, weil ich war zu der Zeit dann in Australien und hatte dann eine neue Umgebung und dann ja, war das dann schnell gegessen. Und seitdem, ja, und dann wollte ich erstmal, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding. Also ich brauche jetzt niemanden da neben mir. Das war mir dann nix. Ja, so war das dann für eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Und fand ich auch okay so.
Ja, ist auch okay. Ich wollte es einfach nur mal einblenden, weil du bist ja auch ein Mensch. Und deswegen dachte ich so, ich stelle die private Frage mal. Ja. Ich sehe da jetzt diese junge Frau, die in Australien war, die da hingegangen ist, die den Mut gehabt hat, die zurückgekommen ist, die in New York war, die in Kanada war, die ganz viele Sachen gemacht hat. Und ich sehe immer noch diese Neugier vom Anfang, wo du gesagt hast, so Grundschule, die sehe ich immer noch irgendwie. Ja. Ich sehe sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Also selbst und sein und bewusst, ganz bewusst jetzt auch so ausgesprochen. Und ich glaube, so was wir für draußen schon mal mitnehmen können, ihr draußen, ihr Lieben da draußen, ist einfach, was mir unheimlich nachhängt jetzt in deiner Geschichte bis jetzt schon, und dann kommen wir gleich auch mal zum heutigen Status, ist Ellen. Ha. Weil ich glaube, die Host-Mom, die dir auch dann an der Stelle nochmal gesagt hat, okay, alles ist möglich und eingepflanzt hat, alles möglich, hat dir schon sehr, sehr viel auch geholfen. Und ich glaube, und was jetzt sehr spannend ist in deiner Vita, meine Liebe, es ist super spannend, dass du gesagt hast, ich bin erstmal aus Australien raus, bin in die Uni und habe dann gesagt, ich habe aber eine Zeit gebraucht, bis ich soweit war, nach Kanada auch zu gehen. Also ich glaube, was ich jetzt gerade gelernt habe, ist so Persönlichkeitsentwicklung, auch mit so einem starken Mentor, die braucht auch Zeit.
Ja.
Also am Ende von Australien hast du dir nicht so getraut, in Australien zu studieren. Ein paar Monate später hast du gemerkt, Mensch, ich kann das eigentlich, ich gehe nach Kanada. Voll. Also das ist auch für euch draußen eine gute Message, finde ich, eben zu sagen, okay, wie gehe ich mit Zweifel um? Ich lasse die vielleicht auch mal reifen, ich lebe die auch aus und merke später, okay, es war vielleicht damals die falsche Entscheidung, aber in dem Moment, in der Retroperspektive, war es die richtige Entscheidung. Und das ist auch total gut.
Ja.
So, jetzt gehen wir wieder aus deinem Liebesleben raus, liebe Gesine, und sagen, jetzt bist du ja im Endeffekt dann bei Impuls Q gelandet. Ich will gar nicht zu viel überspringen, aber du hast dein Studium abgeschlossen, Journalismus.
Ja.
Und ich hatte ja in der Anmoderation, und so hat es mir die KI übrigens über dich ausgespuckt, gesagt, sie hat zwar Journalismus gemacht, hat aber direkt den Bogen gekriegt, dass Journalismus eigentlich nur die Basis ist für Öffentlichkeit und für öffentlich und sichtbar sein.
Mhm.
Stimmt das so? Und wie kam denn dann der Connect?
Ja, also das war ja so. Also ich habe ja, nachdem das Studium vorüber war, beziehungsweise also also die Hochschule an sich war ein ganz guter Connector, also zu vielen Unternehmen, und die haben natürlich auch Empfehlungen ausgesprochen, und wenn die halt gesehen haben, ja okay, die ist besonders irgendwie engagiert oder wie auch immer, dann hattest du es halt irgendwie, ja, ich will nicht sagen einfacher, aber du warst auf dem Radar von vielen Leuten, und so war das halt damals auch. Also als ich von New York zurückkam, also von RTL, habe ich dann eine Nachricht bekommen, gesagt, dann wurde gesagt, ja, hast du nicht irgendwie Bock, bei ProSieben anzufangen? Ja, dann bin ich erstmal nach zu ProSieben, habe ich da beworben, hat nicht geklappt.
Thank God. War das, oder wo?
Ja, genau. Die haben mich dann da auch einfliegen lassen. Muss ich dann ein bisschen was vorbereiten. Aber es hat nicht geklappt. Zum Glück. Also was heißt zum Glück? Also weißt du, ich denke mir halt, es soll alles so sein, wie es kommt. So, und dann bin ich ja bei den Trucker Babes gelandet. Also ich habe ja dann Regie gemacht oder war Producerin, und bin dann auch da wieder losgezogen, bin in die weite Welt, bin dann nach England, nach Spanien, Frankreich, und habe dann da einfach gedreht, hatte da so mein kleines Team, und dann ging es los, und es war, ja, und das war quasi dann nach dem Studium tatsächlich. Mhm. Ja, und dann irgendwann da habe ich dann Martin kennengelernt, und so kam dann eins nach dem anderen. Ja. Mhm.
Also Martin Prosi, für die, die ihn nicht kennen, Impuls Q, die Agentur. Und ja, und genau, dann hast du irgendwann angefangen, da im sozusagen Operativen zu arbeiten.
Mhm. Genau,
also da hat dich dann von den Fernsehproduktionen weggeeist zu Impuls Q. Ist das richtig so?
Nee. Also. Also ich war quasi schon weg bei den Trucker Babes, bevor ich eigentlich Martin kennengelernt habe. Und ich war quasi in der Phase, okay, ich orientiere mich neu. Und das war natürlich dann perfekt. Also ich bin dann auf Gründer-Events gegangen, und so habe ich ihn dann kennengelernt tatsächlich. Und das war 2019, ja. Und da hat dann alles angefangen.
Mhm. Ja. Okay, so, jetzt bist du heute sozusagen bei Impuls Q aufgestiegen. Also ich weiß noch, besagtes Gespräch im Müggelsee. Da war es so aus meiner Erinnerung, dass du quasi mit ihm Boni verhandelt hast, ab einer gewissen Umsatzmenge. Und ich weiß, dass er hat mir dann gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das off-topic war oder du dabei warst, er hat zu mir gesagt, das und das hatte ich mit ihr vereinbart, sollte sie machen. Und dann kriegst du den Bonus, und also es war ein Betrag X, ich sag den jetzt mit Absicht nicht, ja. Und du hattest aber in dem Geschäft ja schon das Doppelte gemacht. Dann wollte er quasi von mir als altem Hasen, als Mentor mal wissen, wie ich damit umgehen würde, ja. Dann habe ich gesagt, Martin, da kann ich dir nicht helfen. So ungefähr, ja, das musst du schon mit Gesina selber machen. Aber da, also was ich sagen will, da warst du noch in dieser operativen Position. Und du bist ja irgendwie dann zum Managing Director, oder warst du da schon Managing Director? Ich weiß das gar nicht mehr.
Also ich glaube, das hat gar nicht lange gedauert. Also ich hatte, habe dort angefangen und war dann dort operativ tätig, und dann ging es, also hat es nicht lange gedauert. Ah ja, Gina, das machst du jetzt. Ich so, ja, ja. Und so nahm das halt dann seinen Lauf. Also es hat wirklich nicht sehr lange gedauert. Und ja, also zu der Zeit hat ja auch alles angefangen. Also die Agentur war ja zu der Zeit noch recht frisch, sage ich mal. Mhm. Und so haben das alles so seinen Lauf.
Seinen Lauf.
Ja.
Wenn du jetzt deine Position heute, jetzt führst du ein Team, wie viele Leute seid ihr bei?
Also nur bei der Impuls Co. Also so 20, 30 Leute.
Ja, für die du verantwortlich bist halt, meine ich. Ne? Egal, ja, unter welchem Label jetzt. 20, 30. 20, jetzt führst du ein Team, jetzt bist du ja schon verantwortlich für Entwicklungen, du öffnest Türen vielleicht auch für Menschen. Ja. Für dich haben sich auch sehr viele Türen geöffnet, das habe ich gehört. Das klang jetzt alles so beiläufig und das manchmal, glaube ich, macht das Menschen draußen im Podcast auch Angst, wenn du so sagst, ja, ich habe dann bin dann da, ich habe mich bei den beiden Unis beworben, die haben mich dann beide genommen, so ein Mist her. Manche möchten vielleicht oder hoffen, dass eine Bewerbung klappt und die klappt nicht. Also da hat sich viel für dich sozusagen, das klang so beiläufig, so by the way, immer auch zum Guten entwickelt, so will ich es mal sagen. Du machst das jetzt sozusagen auf der anderen Seite. Du bist diejenige, die vielleicht einen Praktikumsplatz vergibt oder eine Beförderung vergibt oder so. Hast du da aus deiner Vita, nimmst du irgendwelche Werte mit? Also wie entscheidest du bei solchen Situationen?
In erster Linie steht natürlich der Mensch irgendwie im Vordergrund, ne? Also nicht nur, dass ich jetzt nur anhand des Menschen bewerte. Also klar müssen die gewisse Fähigkeiten mitbringen, aber es muss auch vom Menschlichen her passen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente. Ansonsten ja, ist für mich halt wichtig, Ehrlichkeit, sehr gute Kommunikation.
Du hast nur eine Chance zu antworten, jetzt nur ein Wort, ja? Das ist eine spontane Frage. Manchmal bin ich ein bisschen fies, das gebe ich zu. Du bist jetzt emotional in Australien, in Berlin oder in Kanada?
Emotional im Sinne von...
Wie es dir geht. Okay, ich löse die Frage ein bisschen auf. Ich will dich ja nicht quälen und ich bin auch nicht fies. Das ist ja dein Podcast. Die Frage ist, ich hätte auch andersrum fragen können, wo ist Jessina in 5 Jahren? Und ohne jetzt, dass Martin irgendwie weiche Knie kriegt und du jetzt sagst, du, ich gehe nochmal nach Kanada oder so, das wollen wir nicht. Aber mir geht es darum, und das ist der Kern der Frage, bist du da, wo du jetzt bist, glücklich? Bist du da zufrieden? Ist es das, was du sagst, okay, das ist sozusagen der Endpunkt dieser Reise und der ist gut? Ja, oder sagst du, irgendwas wartet noch auf mich? Gar nicht jetzt konkret auf den Job bezogen oder auf die Firma?
Also glücklich bin ich schon in dem Moment, also jetzt aktuell in dem Moment bin ich das schon. Und ich habe ja, wie gesagt, auch viele Episoden gehört von deinem Podcast. Und da fragst du immer von Skala 1 bis 10. Ich würde nicht sagen, dass ich bei einer 10 bin, beziehungsweise auch nie sagen, dass ich die erreichen werde. Weil es gibt ja, also man sagt ja immer, Progress equals Happiness. Also der Fortschritt, also wie man sich entwickelt, das macht mich glücklich. Also ich kann halt nicht stehen bleiben. Ich muss mich irgendwie immer weiterentwickeln und Martin braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Also ich bin auf jeden Fall committed und aber das ist auf jeden Fall nicht der Endpunkt. Ich bin da noch viel zu jung dafür, zu sagen, okay, das ist jetzt mein Endpunkt. Also
zumal, wenn ich kurz reingrätschen darf, ja auch die Branche und das Business und dieses Thema digitale Sichtbarkeit sich ja so dramatisch verändert. Wir wollen jetzt gar nicht über KI und die ganzen Themen reden. Das ist ja dein Podcast und es geht um deine Lebensreise. Aber das ist einfach so. Also das ist so wahnsinnig fordernd und disruptiv, wie auch gleichzeitig spannend. Und ich glaube, das ist gerade für jemanden wie dich, der auch vor nichts Angst zu haben scheint, eine gute Situation. Also es ist alles andere als langweilig, unser Business. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich habe noch eine Frage an dich und die finde ich sehr, sehr spannend für mich jetzt und vielleicht für dich ein bisschen überraschend. Aber ich frage trotzdem nochmal, wir machen einen Rücksprung in die Küche deiner Mutter.
Ja.
Du bist wieder noch vor der Grundschule. Erste Erinnerung an die Küche deiner Mutter, nach was riecht's da?
Also... Meinst du jetzt so nach Essen, also nach was es da riecht oder allgemein? Das riecht da auf jeden Fall nach Gemüse, nach sehr viel Liebe, also die meine Mama sich beim Kochen gemacht hat. Aber auch irgendwie gibt es mir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. So, weil es gab immer mittags irgendwie was zu essen. Das hat meine Mama dann gekocht und das war...
Ja. Also es riecht so ein bisschen nach schönem Ritual auch. Ja. Eine schöne Antwort. Ja, meine Liebe, die Zeit ist viel zu schnell verflogen, aber wir sind zum Glück jetzt bei Impuls Q angekommen. Eine richtig, richtig beeindruckende Vita, wo ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden locker mal in die einzelnen Punkte gehen. Ich hätte noch super viele Fragen, die mich interessieren würden, aber das ist immer so. Es geht leider viel zu schnell vorbei. Ja. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, wenn du nicht noch irgendwas Spezielles dazu sagen möchtest.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch eine Sache sagen, weil wir hatten ja vorhin auch nach den Mentoren gefragt. Und da gibt es natürlich noch ein paar. Und also und einer der Mentoren ist natürlich auch Martin. Ne? Also den darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
Weil er die uns auch zusammengeführt hat hier.
Ja, und er hat halt Dinge gesehen oder beziehungsweise sieht Dinge, die ich lange da in mir einfach nicht gesehen habe. Und hat es einfach so gepusht, wo ich ihm bis heute dankbar bin und das auch immer sein werde. Und also wirklich ganz toller Mensch, der auch zu einem positiven veränderten Leben von mir beigetragen hat und für ich unglaublich dankbar bin, dass ich ihn kennenlernen durfte.
Ja, schön. Ist auf jeden Fall der Raum dafür. Und wenn dir noch ein anderer Mentor einfällt oder so, den du gerne noch nennen möchtest, dann können wir das auch natürlich auch in die Shownotes dann schreiben oder so. Aber ich finde es total wichtig, sich auch klar zu sein, welche wichtige Rolle man mit positiven Einflüssen spielen kann in einem Leben, wie Martin jetzt bei dir oder wir jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, alten Hasen der Branche, also du als mitteljunger Hase oder junger Hase und ich als alter Hase und Martin so irgendwo dazwischen, Menschen, die einfach schon etabliert sind in einem Business, die dann einfach junge auch die Dinge in jungen Menschen sehen, die vielleicht selbst noch nicht sehen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft an der Stelle. Ja. Okay, ja, vielen Dank bis hierhin. Jetzt habe ich noch 2 Abschlussfragen. Abschlussfrage Nummer 1. Du hast die Chance auf der großen, vielbefahrenen... Wo sitzt die eigentlich? In der Reutlingen, ne? Oder?
Ich bin in Berlin. Also wir haben ja verschiedene Büros.
Ja. Ah, noch besser. Also du sitzt in Berlin, weil da gibt es noch größere Kreuzungen. Auf der größten Kreuzung, die in deiner Nähe ist, darfst du 4 Wochen lang eine Leuchttafel aufstellen mit einer Botschaft, die direkt aus deinem Herzen kommt. Was steht denn da drauf?
No regrets. No regrets. Also tu das, was du für richtig hältst, tu aber auch Gutes. Also vergiss Leute nicht, die Hilfe benötigen, kümmere dich auch um die und tu einfach das, was du denkst, was richtig ist. Und ja, ich sag mir immer, ich will am Ende des Tages, also wenn es dann mit mir zu Ende geht, am Sterbebett nicht liegen und sagen, hätte ich nur. Und ja, danach lebe ich eigentlich und deshalb no regrets.
Dann doch noch eine Zwischenfrage, kommt bei mir immer vor. Die letzten Fragen ziehen sich immer, aber trotzdem, jetzt auf deine Antwort bezogen. Frage, was hast du dir nur für dich zuletzt als Gutes getan?
Ruhe. Ich habe mir Ruhe geschenkt, weil es ist tatsächlich doch sehr viel los und ich bin irgendwie immer im Anschlag und mich da einfach mal ganz kurz rauszuziehen, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, in die Sauna zu gehen, das ist das größte Geschenk, was ich mir zuletzt gemacht habe. Ja.
Also das heißt, du machst es durch räumliche Veränderungen, indem du dann zum Beispiel in die Sauna gehst, dich in eine ganz andere Situation bringst?
Ja.
Oder hast du auch mentale Techniken dann oder sagst du einfach nur mal in der Sauna sitzen, schwitzen, den Saunaofen knacken hören oder den Geruch von Eukalyptus oder was weiß ich, das reicht mir dann schon.
Ja, und dann lese ich noch dabei. Also ich komme natürlich nicht mehr so oft zum Lesen, eigentlich sehr selten, obwohl ich eigentlich sehr, sehr gerne lese. Aber das nutze ich dann. Also Sauna und Lesen, das, da komme ich zur Ruhe. Und das tut mir sehr, sehr gut, also in meiner Seele. Ja.
Okay. Ja, dann sind wir tatsächlich bei der letzten Frage, meine liebe Cesina. Und okay. Ich danke dir schon mal ganz, ganz herzlich. Das war ein grandioser Auftakt für das Jahr 2026. Du hast eine wirklich spannende Vita und ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu erzählen. Und wenn wir uns beim OMT oder sonst wo treffen, dann freue ich mich, wenn wir, bevor denn wir mit Bahne die Tequilas dann in Angriff nehmen, dass wir dann einfach nochmal vielleicht die eine oder andere Geschichte vertiefen können. Also vielen Dank für das, was du hier den Menschen auch mitgegeben hast. Jetzt ist natürlich die Frage, die dich auch zu mir gebracht hat, auch an dich. Hast du Menschen, hast du eine Idee? Gibt es irgendjemand, einen Mensch, von dem du sagst, den müsstest du mal hier einladen, weil die Vita besonders spannend ist?
Ja. Mhm. Es gibt, darf ich mehr als eine Person
nennen? Ja, so viele du magst.
Also die haben jetzt nicht unbedingt mit Online-Marketing was zu tun.
Müssen sie nicht.
Mhm. Okay. Und zwar ist es einmal Dr. Matthias Kirschenhofer. Das ist der ehemalige CEO oder Co-CEO von Sport1. Mhm. Eine ganz, ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Ich durfte ihn vor ein paar Jahren oder... Ja, durfte ich ihn kennenlernen, hatte tiefe Gespräche mit ihm und er hat super viel zu erzählen. Also der hat eine unglaublich spannende Vita. Also ja, den kann ich wärmstens ans Herz legen. Und dann eine Frau, sie heißt Claudia Heiling. Sie ist Co-Founder und CEO von Golden Veil. Und sie kommen aus Österreich und die haben das Unternehmen aufgebaut vor drei Jahren ungefähr. Also es ist ein Softwareunternehmen, beschäftigen sich mit KI. Und das ist eine absolut tolle Persönlichkeit. Und ich glaube, sie hat auch sehr, sehr viel zu erzählen. Und wie die aktuell das Unternehmen aufbauen und rocken, ist Wahnsinn. Und ich glaube, ja, da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen, also von ihrer Seite.
Und weißt du, was jetzt gerade passiert ist, meine Liebe? Das kannst du nicht wissen, aber ich erzähle es euch da draußen und dir jetzt auch. Also ich hatte jetzt gerade Ganzkörper Gänsehaut und zwar aus folgendem Grund. Ich sag dir, warum. Vor nicht allzu langer Zeit, ich bin ja jemand, der immer sagt, Marketing ist dann gut, wenn du fühlst, also wenn du die Gefühle deiner Zielgruppen adressieren kannst. Und vor nicht allzu langer Zeit zwischen meiner letzten Folge und dieser ist einer meiner liebsten Weggefährten gestorben, Uwe von Grafenstein. Und ich habe lange überlegt, ob ich zu Beginn der Folge was sage, ob ich ihm die Folge widme, wie ich damit umgehe. Und ich bin ehrlicherweise in meinem Herzen komplett zerrissen gewesen. Also ich muss auch jetzt wieder damit kämpfen, aber ich finde es auch okay. Man darf Gefühle fühlen und Gefühle müssen gelebt werden, alle. Und ich bin wahnsinnig traurig, dass Uwe im Alter von Mitte 40 von uns gegangen ist. Einer der besten Storyteller, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ein Mensch, der wahnsinnig eloquent war, der immer das Beste im Projekt und im anderen Menschen gesehen hat. Und was hat das jetzt mit dir zu tun? Er hat mir Dr. Matthias Kirschenhofer schon mal empfohlen. Und als Gast. Und er hat mit ihm zu tun gehabt, weil er hat auch mit Sylvester Stallone produziert, mit ProSieben und so. Er war früher im Fernsehbusiness. Und ich kenne den Namen und ich weiß, es kann nur Uwe gewesen sein. Und dass das jetzt sozusagen diese Querverbindung aus dem Universum herkommt, das ist so, das berührt mich gerade so hart, ja, weil das einfach, das kann ja auch kein Zufall sein. Und deswegen widme ich auch diese Folge, wenn es dir recht ist, liebe Cesina, auch Uwe, weil, ja, mein Lieber, ich weiß, egal wo du bist, wir sehen uns wieder und dann erzählen wir uns noch weitere Heldenreisen. Also das hat mich jetzt sehr berührt, sehr getoucht, nichts gegen Ursula und die zweite Empfehlung. Aber das war jetzt natürlich schon hart an der Stelle emotional, aber das Universum schenkt uns das ja nicht ohne Grund. Und deswegen werde ich schauen, dass ich ihn einlade und dann bin ich sehr gespannt auf das Gespräch. Ja, so, sorry für diesen kleinen emotionalen Kickdown nochmal an der Stelle, aber es war einfach so, das hat mich jetzt gerade komplett gecatcht. Weil der Abschied von Uwe, und wenn du Lust hast oder ihr da draußen, schau dir einfach mal die Posts zu ihm an. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viele LinkedIn-Posts mit exakt dem gleichen Duktus und mit exakt der gleichen Aussage, dass die Leute alle sagen, es ist unfassbar, dass jemand, der so toll war, der so weltoffen war, der so emotional war und alle Projekte geliebt hat, dass der einfach geht, ja, das ist, hinterlässt halt eine unfassbare Lücke, und auch für Menschen wie dich und mich, die spirituell sind und irgendwie an einen höheren Sinn auch glauben, ist es trotzdem hart, weil ich finde, Tod ist einfach scheiße, ja. Tod ist so absolut. Ja. Wir können uns heute verabschieden und treffen uns irgendwann wieder und dann reden wir wieder und wir wissen, wahrscheinlich sehen wir uns nochmal irgendwann im Leben wieder, du und ich, aber ohne sich nie wieder. Und das also ist auch für mich im hohen Alter eine Sache, die sehr schwer zu akzeptieren ist. Ja. Deswegen vielleicht nochmal so der kleine, kleine Hinweis am Ende von dem Podcast auf das Thema. Aber trotzdem danke für deine Empfehlung und ich möchte trotzdem mit einem positiven Ende dann doch den Podcast abschließen und sagen, ganz, ganz lieben Dank für deine Geschichte. Hat mich sehr fasziniert. Und ganz ehrlich, ich habe immer so ein Gefühl vorher für den Menschen und bei dir hätte ich ein ganz anderes Gefühl gehabt. Also ich war sehr positiv überrascht, nicht von dir als Person, ich glaube, so hätte ich dich auch eingeschätzt, aber was du alles erzählt hast, was für einen Weg du gegangen bist, welche Heldenreise du bis hierhin schon hinter dir hast und mindestens Minimum dreimal so lange vor dir. Das war richtig toll. Danke fürs Teilen, liebe Gesine.
Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang. Ich möchte mich auch bei dir bedanken an dieser Stelle für die Einladung erstmal, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und bin sehr dankbar dafür und ich finde es auch toll, dass du dieses Format ins Leben gerufen hast und ja, hoffe, du hast noch ganz viele weitere Gäste bei dir im Podcast und mit sehr vielen spannenden Geschichten. Und
ja, also kann ich schon verraten, ich habe für dieses Jahr sehr, sehr schöne Zusagen schon. Es wird weitergehen mit den Heldenreisen und ich freue mich wahnsinnig drauf. Lieben Dank dir, Gesine, euch da draußen auch, dass ihr dabei wart so lange. Und ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.